Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria-Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Pessimismus, der ja weit verbreitet ist in unserer Zeit, ist konterrevolutionär. So liest man in der Kapitelüberschrift eines hochaktuellen Buches. Die Überzeugung, etwas Neues anzufangen, wurde dagegen immer wieder zur Triebkraft von Emanzipation. Der Buchautor ist Robert Miesig. Er blickt mit dieser Grundthese auf die europäische Kulturgeschichte der letzten 200 Jahre. Das große Beginnergefühl, moderne Zeitgeist, Revolution, das ist der Titel seines Buches, über das wir heute sprechen. Hallo Robert.
Hallo.
Robert Miesig hat viele Bücher geschrieben, er ist Falterautor und als Gastgeber im Bruno-Kreisky-Forum Podcast-Hörerinnen und Hörern gut bekannt. Am Podcast-Tisch in der Falter-Redaktion begrüße ich sehr herzlich die grüne Nationalratsabgeordnete Eva Blimlinger. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Blimlinger ist gelernte Historikerin. Sie war viele Jahre Rektorin der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Mit dabei ist Falter-Feuilleton-Chef Matthias Tosini. Hallo.
Hallo.
Matthias hat das Buch von Robert Miesig, um das es heute geht, rezensiert, durchaus auch mit kritischen Anmerkungen versehen. Wir werden ein bisschen über diese kritischen Anmerkungen, aber nicht nur Sie, sprechen. Robert, viele kennen den Robert Miesig als politischen Autor, als polemischen Journalisten im Fernsehen, in vielen Medien, vielleicht auch als engagierten Sozialdemokraten an der Seite von Christian Kern, wie der Bundeskanzler war. Was treibt so jemand über Balzac zu schreiben, über Baudelaire, Picasso und etwas zeitnaher, Elfriede Jelinek und andere?
Naja, was treibt einem? Erstmal ein jahrzehntelanges Interesse, sozusagen sich mit Kunst auseinanderzusetzen, aber auch mit dem Zusammenwirken von künstlerischen, ästhetischen Innovationen, den Entstehen neuer Ideen in der Welt des Geistes und den Entstehen neuer Ideen oder radikaler Ansprüche in der Welt der Politik. Dieses Zusammenspiel aus Kunst, Geist und Politik, das in vielerlei Feedbackschleifen miteinander verbunden ist, in den letzten Jahrhunderten schon. Und in diesem Zusammenspiel der Feedback-Schleifen entsteht dann so etwas wie das, was man Zeitgeist nennt, von dem man nicht genau weiß, woher kommt er her und wer hat ihn verursacht. Deswegen heißt das Buch ja auch Moderne Zeitgeistrevolution. Und was treibt mich darüber hinaus an? Erstens mal es gab eine gewisse Vergessenheit, was das betrifft, also eine Abkehr von Kulturpolitik linker Politik. Also linke Politik hat natürlich die Kunst und Kultur unterstützt und du hast dann die Sonntagsreden, wo du sagst, also man braucht die Kunst wie die Luft zum Atmen, aber wie sehr eigentlich das Intervenieren in Kunst, das Fördern von Kunst, das Fördern von einer Art von sozusagen Brutstätten des Neuen, Brutstätten des Irritierenden, Brutstätten des Subversiven notwendig ist, um linke Mehrheiten zu gewinnen, das hat man ein bisschen vergessen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich so etwas wie einen Weg Richtung Hermetischen innerhalb der Kunstdiskurse, einer Selbstbezüglichkeit, einer Sprache, auch der Entwicklung eines Jargons, die normale Leute dann nicht mehr verstehen. Also auch hier Abkopplungseffekte, die ich nicht mag. Also ein bisschen ist dieses Buch auch daneben, dass es so etwas wie ein historischer Essay ist, auch eine Intervention gegen solche hermetische Abkopplungsprozesse.
Wenn ich es richtig verstehe, die große These deines Buches ist, künstlerische Avantgarde und politische Avantgarde, das gehört zusammen. Ist das so?
Ja, sicher. so kann man das, und das war in der Geschichte auch immer wieder verbunden, das ist ja der Punkt. Und das eine hat das andere inspiriert. Ja? Und die sozusagen, das geht, man kann das jetzt an den Personen festmachen. Ja? Also du hattest natürlich immer diese Netzwerke von Bohème, Kunst, künstlerischer Bohème und politischer Bohème. Sozusagen muss man fast sagen, Viktor Adler war ja zum Beispiel, um da in Österreich zu bleiben, natürlich auf irgendeine Art und Weise eine Bohème-Figur. Und du hast das natürlich jenseits der Figuren auch einfach in der sozusagen das Entstehen von fruchtbaren Boden und einem Zeitgefühl, das beiden günstig ist.
Eva Blimlinger, Sie sind vom Fach, haben jetzt ein bisschen den Kopf geschüttelt.
Ja, mehrfach schon während dem Lesen des ganzen Buches. Ja. Zunächst einmal, weil Sie gesagt haben, 200 Jahre Kulturgeschichte. Kulturgeschichte geht es da gar nicht drum, sondern es geht um Kunst und Politik. Ja. Kulturgeschichte ist was anderes aus meiner Sicht. Ich sage mal sozusagen meine Ersteinschätzung. Ich habe ein bisschen so das Gefühl, wenn einem sozusagen das politische Schreiben ausgeht oder man eigentlich nicht mehr weiß, was man politisch schreiben muss, muss halt die Kunst herhalten. Ja, wie so oft in Dingen, wenn es irgendwo eine Industriebrache gibt, dann muss dort eine künstlerische Intervention sein, eine Kultur. So kommt man das genauso vor. Also, wenn man zum Politischen unmittelbar es schwierig ist, was zu sagen oder vielleicht schon alles gesagt hat in deinen Büchern, dann kommt die Kunst. Und natürlich widerspreche ich der These massiv zu sagen, politische Avantgarde und künstlerische Avantgarde bedingen sich einander. Es gibt Avantgarden, die haben auf Politik überhaupt keinen Einfluss. Und die Beispiele, die du sozusagen auswählst, da kann man drüber diskutieren, an den einzelnen Beispielen, aber insgesamt kommt es mir doch sehr, also sozusagen interessengeleitet im Sinne meines Eingangsstatements zu sagen, nachzuweisen, dass irgendwie die Kunst politisch bedeutsam sein muss. Ich sage auch dazu, Kunst muss überhaupt nichts. Ja? Also zu sagen, man muss sozusagen, also du hast jetzt gerade gesagt, die Kunst ist nicht mehr mit der Politik verbunden, oder es geht ja darum, dass da nicht, kann ich nur sagen, super, wenn sie es ist, aus sich heraus soll sie es sein, es bleibt der Kunst überlassen, aber dieses Herantragen an die Kunst, was sie muss, und ich meine, es kommt ja von x Seiten, ja, also sie muss verstanden werden, sie muss politisch sein, sie muss für andere unterhalten, sie muss leicht zugänglich sein, sie muss alles Mögliche, sie muss genau nichts.
Aber gut, Matthias Tosini, ich meine, ist nicht die These zu sagen, künstlerische Avantgarde, die politisch total reaktionär ist, ist doch eigentlich dünn gesät, oder? Das würde, wenn das so ist, ja, die These von Robert Miesig bestätigen.
Also ich würde es genau gegenteilig betrachten. Also es gibt natürlich gerade in der Gegenwart auch viele Künstler und Theoretikerinnen, die versuchen, in den vergangenen Jahrhunderten sowas wie ein emanzipatorisches Projekt in der Kunst zu suchen. Und da stößt man an Aufnahmen wie Gustave Courbet, der da in der Pariser Kommune teilgenommen hat und dafür bestraft wurde. Aber wenn man sich nur einen Moment länger damit beschäftigt, wird es konservativ bis reaktionär auf allen Seiten, vom esoterischen Bauhaus bis zum stalinistischen Konstruktivismus. Das sind ja lauter anti-emanzipatorische Momente in der Geschichte der Avantgarden, die man, wie du das, glaube ich, in dem Nachwort machst, beileibe nicht unter einem linken Projekt subsumieren kann. Also das ist einfach, also man muss mit der Lupe eigentlich dann auch suchen, wo es sowas gibt wie eine Verwandtschaft zwischen einem progressiven politischen Kapitel in der Geschichte der 200 Jahre und einer Künstlerschaft, die sich da irgendwie in der Nähe sieht. Wo ich hinsehe, ist eigentlich so ein aristokratischer Kult des Selbst, wenn man das jetzt das 19. Jahrhundert hernimmt oder auch in der Wiener Moderne, dass du sehr selektiv irgendwie an einem roten Wien festmachst. Es ist einfach so eine aristokratische Luxusveranstaltung. Also das ist, gut, mag sein, dass das jetzt auch so pauschal ist, aber so pauschal wie du in deinem Buch da die Geschichte der Avantgarde als emanzipatorische Bewegung erzählst, das ist reines Wunschdenken.
Darf ich nochmal ein bisschen ergänzen zu dem Roten Wien?
Ich glaub, da muss der Robert aber gleich dran.
Ja, kommt schon noch zu Wort. Gibt jedes Buch, das man lesen kann. Zum Beispiel beim Roten Wien, was ja tatsächlich einen viel emanzipatorischen Charakter hat, war die Wissenschaft, die sozusagen einen Bildungsturn, wenn du so willst, gemacht hat, in die Volkshochschulen gegangen ist und so weiter. Also wesentlich avantgardistischer war im Roten Wien als die Kunst. Die Kunst des Roten Wiens, also wenn man das wirklich in dem Begriff sieht, ist de facto inexistent. Ja? Also da gibt's ein paar, ja, wenn's da auch, aber in Wirklichkeit ist es so, wie der Matthias sagt, es ist die Kunst der Wiener Moderne, klimmt, sage ich jetzt einmal, auf und abwärts, ja. Und da gibt's den Schiele, der geht halt in Häfen, aber ihn deswegen sozusagen einer politischen Avantgarde zuzurechnen, heute für vollkommen verfehlt.
Naja, also ich verstehe schon, ihr müsst jetzt auch für den Sake of the Argument alles, was sozusagen gegen mich spricht, hier jetzt vorbringen.
Deswegen sitzen wir da.
Deswegen sitzen wir ja da, ja. Aber ich rücke jetzt ein bisschen zurecht. Also auch in einem Rahmen, wo ihr das selber nicht ganz ernst nehmt. Also zu sagen, dass die Kunst im Roten Wien keine Rolle gespielt hat, wenn wir sehen, welche Entwicklungen es im ästhetischen Empfinden, im ästhetischen Stil gegeben hat, in der Malerei, in der Plastik und auch in der Architektur und wie das dann eingegangen ist in die Architektur des Roten Wiens, das sehen wir heute alle täglich, wenn wir durch die Gemeindebauten gehen.
Bleibt bei der Architektur,
und die Architektur hat mit Kunst nichts zu tun, ja, jetzt und... Der Punkt ist doch der. Ich mache ja jetzt nicht, ich mache das nicht so plump, wie ihr es darstellt, zu sagen, alle, die da beteiligt waren, waren Linke, ja? Sondern bestimmte ästhetische Innovationen, selbst von nicht linken Personen, gingen dann in Gesellschaftskritik ein und in die neue Ästhetiken, in der Revolutionierung von Formensprachen und Sprachformen. So, das kann also sozusagen sogar ein Nicht-Linker eine Rolle spielen. Das kann in einem geistesgeschichtlichen Rolle Hinsicht stimmen, aber es kann sogar bei den Figuren stimmen. Denken wir nur an Adolf Loos, der jetzt sicher auch nicht unbedingt sozusagen der Vorzeigelinke war, aber der natürlich dann über den Bau von Sozialbauten, also eher im Siedlungsbereich und nicht im großen Gemeindebaubereich, natürlich wesentlich beigetragen hat zur ästhetischen Entwicklung im Roten Wien. Und das Gleiche versuche ich ja an vielen anderen Stellen in diesem Buch. Ja? Und da behaupte ich ja nicht, dass Balzac ein Linker war, ganz im Gegenteil. Ich stelle es ja sogar dar, was das für ein reaktionärer Monarchist, verzweifelter an der Moderne war. Und trotzdem, wie er implizit beiträgt zu Gesellschaftskritik, die dann quasi eins zu eins von der Linken aufgegriffen wird. Oder nehmen wir das Baudelaire-Kapitel, ja, der sicher eine verworrene Figur war. Auf der einen Seite so ein konservativer Dandy, auf der anderen Seite den Heroismus des modernen Lebens feiert, etwas Weltflüchtiges hat und dann trotzdem auf den Barrikaden der 48er Revolution steht oder vorher auf den Barrikaden der 48er Revolution steht und später dann woanders. Ja. Die Sprachinnovationen von Leuten wie Mallarmé und wie sie verbunden sind dann mit Joyce und auch Jelinek, das ist ja alles nicht falsch und ich behaupte ja nicht, dass deswegen alle Linke gewesen sein müssen.
Es geht ja nicht darum, dass du behauptest Linke, sondern du funktionalisierst sie, um sozusagen politisches Linkes zu argumentieren. Und das ist mein, sage ich jetzt einmal, Vorwurf. Du sagst ja selber, Balzac, konservativ und so weiter, aber für die Linke wichtig. Das heißt, Künstler, Künstlerinnen werden sozusagen von dir in einen Argumentationszusammenhang gestellt, mit dem deine These, also zusammengefasst zu sagen, da gibt es diese Verbindung zwischen politischer Linke, also zwischen Avantgarde und, also politischer Avantgarde und künstlerischer Avantgarde. Und genau das ist das, was, wo ich leichte Bauchweh kriege. Und das zweite Punkt ist das mit der Sprache. Natürlich gibt es sozusagen hermetische Kreise im künstlerischen Kunstbereich. Ja. abgesehen davon, dass die immer gegeben hat, weil man sich ja auch bekämpft hat, aber die eine eigene Sprache natürlich entwickeln, aber dein im Buch dein flapsiger Vorwurf, so quasi, die sind so unlesbar wie ein Bild von einem theoretischen Physiker, da kann ich nur sagen, naja, warum dürfen die nicht genauso unlesbar sein? Also entweder es gibt eine generelle Lesbarkeit, die gibt es im akademischen Milieu nicht, wie wir wissen, in der HPL, oder eben nicht. Ja? Also es ist sozusagen eine Frage, in welchem Zusammenhang was zu sehen ist. Und ja, mir geht auch manchmal das Geschwurbel auf die Nerven, keine Frage. Ja? Aber die Frage ist, wie interpretiere ich es im Sinne von, wenn sie nicht so sprechen würde, wäre es politisch relevanter. Und das ist deine These.
Ich würde gerne meine Kritik vielleicht nochmal in eine Frage verpacken. Also es gibt ja, anders als du vorher behauptet hast, eine intensive Auseinandersetzung mit der modernen Bewegung seit den 60er Jahren. Und die in einem großen Teil eigentlich einen sehr kritischen Zugang hat, einfach genau diese reaktionären Momente herausarbeitet, die Verstrickung des Futurismus in den Faschismus, die Verstrickung des Konstruktivismus in den Stalinismus. Sogar die Museen brechen eigentlich ihre Ordnungen auf, also die Erzählung der Moderne als einer Fortschrittsgeschichte, die sich über eine formale Weiterentwicklung definiert. Und zu meinem auch positiven Überraschen sehe ich bei dir sozusagen eine Art von Rekonstruktion des Kanons. Also ich habe sozusagen, ich weiß nicht, seit Jahrzehnten nicht mehr so ein Büchli gesehen, das so am Kanon, keine Ahnung, der 50er Jahre dran bleibt. Also eigentlich noch einmal die ganzen großen Autorenschaften abfeiert. Und deswegen meine Frage ist sozusagen, der Ansatz dieses Buches nicht selbst reaktionär?
Nein, das glaube ich nämlich nicht, weil du hast vollkommen recht. In den letzten 30 Jahren hat man sich um solche Dinge nicht sehr geschert und vieles ist davon dadurch auch in Vergessenheit geraten und es ist mir durchaus auch wichtig gewesen, bestimmte Dinge dem Vergessen zu entreißen, was da jetzt modern quasi ein modernes Uncool gilt. Ja? Deswegen zum Teil auch Rückgriffe auf Autoren wie Ernst Fischer, also den großen kommunistischen Politiker, dann auf Art und Weise Dissident und auch Kulturpolitiker, eng verbunden mit John Berger, großer linker Kritiker. Also auf all diese Dinge rekurriere ich auch, aber nicht nur. Ja. Ich sympathisiere sehr mit eurer Kritik, habe aber den Eindruck, dass in meinem Buch durchaus vieles davon hervorkommt. Ja? Also mir vorzuwerfen, dass ich sozusagen die Futuristen und deren Versuchung im Hinblick auf den italienischen Faschismus, auf die ästhetischen Formen des Faschismus, auch im Hinblick auf sozusagen das Pompöse, das Monumentale nicht erwähne, das ist ja einfach nicht vor. Also das kommt zentral vor in dem Buch, ja, vielleicht nicht als eigenes Kapitel. Auch gibt es, weil Raimund vorher diese Frage an dich eigentlich gestellt hat, natürlich reaktionäre Avantgarden, ja, den George-Kreis, Ernst Jünger, diese Figuren des deutschen Elitismus, der weit nach rechts gegangen ist. Ja. Da muss man natürlich dazu sagen, das war eigentlich geplant als Kapitel. Ja. Irgendwann mal entscheidet man sich auch, dass das Ding nicht 500 Seiten hat, sondern nur 300. Das tut mir ein bisschen leid, ja. Aber vieles davon, was du eigentlich angemahnt hast, ist ja in dem Buch drinnen. Es ist nur vielleicht in einem anderen Kontext und in einer anderen Gewichtung und in einer anderen Gesamtgeschichte, als das in den letzten 20 Jahren, nämlich als Geschichte des Verfalls, als Geschichte falscher, gescheiterter Ideen, als Geschichte von etwas, was man einfach kühlen muss.
Das ist, glaube ich, das Schöne an dem Buch, dass es Aufbruch als etwas grundsätzlich Positives mit einem großen positiven Potenzial sieht. Und der Titel, also das Beginnergefühl, Gefühl kommt ja von einem Zitat von Bert Brecht. Es braucht die große Tabula rasa, auf der man spielt, das Beginnergefühl. Und da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, dass ihr als Kritiker das niedermacht.
Da würde ich gern einhaken und eine Frage zu diesem Beginnergefühl stellen. Also wenn wir heute von einem Beginnergefühl sprechen, dann denken wir eigentlich an die Disruptionen, die aus dem Silicon Valley kommen. Dieser ganze technologische Komplex dessen, was heute Avantgarde sein kann und auch eine Synthese aus Ästhetik und Politik, da denke ich dann weniger an Soap and Skin als vielmehr an Elon Musk. Warum blendest du sozusagen diesen ganzen
Weibel.
Bereich?
Also, dann sage ich nochmal an Peter Weibel, ja, wenn man es künstlerisch sieht. Und weil Export, die kommt zwar vor, aber immer nur am Rand. Ja.
Genau, also warum blendest du genau den Bereich, wo heute in der Kunst Technologie stattfindet, als Zukunftsversprechen in deinem Buch total aus und bringst dann als Beispiel für sein absolutes Beginnergefühl so eine totale retro-eskapistische Künstlerin wie Soap and Skin?
Naja, der wird erklären, was er kennt, weil es sozusagen in dem, na dann ganz ausführlich, ich meine, mir geht beim Beginnergefühl in dem ganzen Buch schon das Kino ab, weil ich denke, der Film und das Kino ist gerade für die Linke was ganz Zentrales, kommt überhaupt nicht vor, ja, soll sein, Platz, was auch immer, aber die ganze digitale Kunst auszusparen und zu sagen, so Künstler wissen nicht mehr, wohin sie politisch wollen, das finde ich ein bisschen ignorant, um es so zu sagen. Weil die wissen das sehr wohl und manche wissen es nicht, wie immer. Künstler manchmal wissen, manchmal nicht. Aber sozusagen diesen ganzen digitalen Kunstbereich, der in den letzten, sagen wir ruhig 30 Jahren, ja, sich genau zum Zentralen entwickelt hat, überhaupt nicht vorkommen zu lassen, verstehe ich nicht.
Also, ich tue mir jetzt ein bisschen schwer mit einer Diskussion, die dann heißt, das ist nicht drin, das ist nicht drin, das ist zu wenig.
Nein, aber wenn ich sage
Beginnergefühl,
Beginnergefühl, ja. Das war ja die Frage von Raimund Löw, warum wir nichts zum Beginnergefühl sagen und nichts sozusagen zur digitalen Kunst. Matthias hat das jetzt mehr auf Silicon Valley, aber ich würde das wirklich viel zentraler nochmal auf die Kunst hin, weil die war vor dem Silicon Valley, muss man sagen. Ja, ich meine, die Ars Electronica ist ein also um es jetzt regional zu sagen, wirklich ein manifestes Zeichen von diesem Beginnergefühl, ja, muss man einfach sagen.
Ja. Aber das ist ja, das rehabilitiert jetzt die Idee.
Nein, weil so, er schreibt es ja nicht. Er nimmt ja irgendwelche alten Zauseln und schreibt über das Beginnergefühl.
Na gut, aber also jetzt kann man sagen,
das noch dazu kein Sinn.
Noch zwei Kapitel dazu und dann ist halt das Beginnergefühl.
Nein, weil er es ja hier an die linke Avantgarde koppelt. Da würde sich sozusagen die digitale Kunst schwer verweigern.
Aber die digitale Kunst ist doch, bestätigt doch eine enge Verbindung zwischen künstlerischem Ausdruck und künstlerischer Aktivität und dem der gesellschaftlichen Hervorhut und gesellschaftlicher Entwicklung. Dazu gehört natürlich Technologie.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Also, ich kaufe jeden Einwand, der mir vorwirft, das hast du zu wenig beschrieben, das hast du gar nicht beschrieben, ich weiß das selber. Also sozusagen, irgendwann mal habe ich entschieden, dass Kino gar nicht vorkommt, weil sozusagen, wie passt man es ein? Also hätte ich dann nochmal 50 Seiten geschrieben oder hätte ich so quasi einen, so wie du jetzt vorwirfst, weil die Export kommt zwar vor, aber hat dann nur zwei Seiten und so weiter. Diese Entscheidung muss man dann immer treffen. Das war eine Entscheidung, die mir auch wirklich wehtan haben. Also natürlich weiß ich, was alles nicht drinnen ist. Ja. Das Zweite ist, du tust so, als wären wäre das so völlig jenseits der Diskurse der Kunst, was ich schreibe, ja, und der Entwicklung der Kunst. Bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen, nehme ich die massiv auf, sogar beim beim Entschluss, dieses Buch zu schreiben. Wir haben in den letzten 20 Jahren ja so sehr wohl auch ganz, ganz, man kann es auch fast nennen, lamoyante Diskussionen innerhalb der Kunst über die Frage, sind wir noch relevant? Wie können wir relevant werden? Wie können wir aus der Hermetik rauskommen? Wie können wir Bedeutung haben für die gesellschaftlichen Verhältnisse? Da wird viel diskutiert, das eine oder das andere versucht. Also dass die Problematik, ja, die Problematik, die ich schildere, die schildere ich ja nicht aus mir heraus, sondern die schildere ich aus Diskursen, die in der Kunst selbst stattfinden. Ja? Jetzt kann man es mir vorwerfen, Beispiele, und habt ihr sicherlich recht, aus der digitalen Kunst, denen widme ich mich gar nicht. Dafür kann man auch sagen, Beispiele aus dem Theater, aus der neuen Dramatik widme ich mich sehr. René Polle, Schmilo Rau und so weiter und so fort. Ja, natürlich gibt es ein Ungleichgewicht, ohne Zweifel. Ja. Manches kommt ja,
aber es geht ums Beginnergefühl.
Nicht ausreichend vor. Naja, und sozusagen die neuen Sprachformen von René Polle sind nicht etwas von Neubeginn von etwas, der Versuch, ein Beginnergefühl zu etablieren. Die Art und Weise, wie Milo Rau versucht, Grenzen des Theaters zu sprengen, sind es nicht. Jetzt kann man die Frage stellen, ist das erfolgreich, ist es nicht erfolgreich. Was es aber dritter Punkt noch gibt, ist, natürlich hast du recht, dass die disruptiven Veränderungen unserer Zeit nicht unwesentlich aus dem technologischen Bereich kommen. Gleichzeitig hast du natürlich gesamtgesellschaftlich, und das hat Auswirkungen auf die Politik, aber auch Auswirkungen auf die Kunst selbst, jetzt nicht Stimmungen eines euphorischen, emanzipatorischen Aufbruchs, sondern eher Stimmungen der depressiven Stockung. Ja? Das heißt, haben wir all das im Augenblick, was man unter Beginnergefühl verstehen kann, nur wenn wir Elon Musk haben. Ja? Diese Frage kann man, glaube ich, mit großem Recht stellen.
Ja, da könnte man ja, wenn man das jetzt nochmal historisch rückkoppelt, ist das wahrscheinlich der Zeitgeist von Mallarmé. Nicht? Also auf der einen Seite technologischen Euphorie und demokratischer Aufbruch, auf der anderen Seite der Rückzug in
auch das ist übrigens ein Grund, warum
in Hermeneu, also ja, in hermetische Zirkeln.
Darf ich da kurz hier unterbrechen? Deswegen, das war mir auch wichtig, das im Buch einigermaßen zu verdeutlichen, dass wenn wir jetzt davon reden oder wenn das so ein Klischee ist, wir haben 100 von diesen 200 Jahren, 260 Jahren, Jahre von euphorischer Fortschrittsgeist und Zukunftsoptimismus und dann bricht es quasi in postmoderne.
Sag ich ja.
Und dann bricht es ab in postmoderne Depression, dass das einfach nicht wahr ist. Ja, sozusagen Phasen von depressiver Stockung. Phasen von depressiver Stockung. Na, du hast es jetzt nicht behauptet, aber es wird sehr, 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 sehr häufig behauptet.
Ja, behauptet, aber Phasen, nicht evidenzbasiert, um dieses blöde Wort zu bemühen. Jemand, der sich ernsthaft beschäftigt, wird das nie behaupten.
Schön, dass du mir recht gibst. Das wollte ich ja auch mit dem Buch auch deutlich machen, dass es Phasen von depressiver Stockung und Frustration immer wieder gab, ja, nach der 48er Revolution, eigentlich bis in die 80er Jahre, 30 Jahre von depressiver Stockung, die nicht sehr unendlich war der jetzigen. Das versuchte ich in dem Buch ohnehin auch deutlich zu machen, aber entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nein, ich meine, für Fortschritt oder auch für die Verteidigung von Fortschritt in Zeiten der Defensive, des Rückzugs, braucht man irgendwie so Elemente des Fortschrittsglaubens, des Glaubens, dass wenn man Tabula Rasa macht, dass was besser werden kann, was Gutes rauskommen kann. Ist das zurzeit verschwunden?
Nein, würde ich widersprechen. Nur der Robert hat sicher einen anderen Fortschrittsbegriff als viele andere, ja, oder auch wahrscheinlich als ich, ja, weil der Fortschrittsbegriff sich natürlich nicht nur mehr, und da sind wir natürlich eine Gerechtigkeit, Menschenwürde, eine egalitärere Gesellschaft, sondern der Fortschritt ist heutzutage alles, was im Zusammenhang mit Klimawandel steht. Und das ist was, was sozusagen in deinen Fortschrittsbegriffen da natürlich überhaupt nicht vorkommt, ja. Der Fortschritt ist etwas wie, und das wird natürlich von vielen als Rückschritt gesehen, wenn man sagt, die Leute sollen mit dem Fahrrad fahren und nicht mit dem SUV. Ja? Also das ist ja sozusagen eine Sicht in die Gesellschaft zu sagen, was wird als Fortschritt gesehen. Ja? Wenn ich sage, es muss jeder in China halt ein Auto haben, würde man vor 40 Jahren gesagt haben, manche haben das damals schon nicht gesagt, super, Fortschritt. Kein Mensch würde das halt mehr sagen, dass es ein Fortschritt wäre. Sondern eher sagen, super in China, fahren alle mit dem Radl.
Die technologischen Möglichkeiten, die Möglichkeiten, das,
ist ja gesellschaftlich, ist nicht nur technologische Möglichkeiten.
Ja, schon, na klar, aber du hast durch die technologische Entwicklung hast du mehr gesellschaftliche Möglichkeiten, mehr Potenzial, das Leben der Menschen gerechter zu machen, die Natur zu schützen, natürlich, durch
die
Technologie.
Nicht die Natur schützen, es geht um einen Klimawandel.
Ja, klar, aber
es geht nicht
hängt ein bisschen
um einen Naturschutz wie in der Wandervogelbewegung.
Hängt aber ein bisschen mehr, das eine hängt ein bisschen mit dem anderen zusammen, oder? Meine Frage ist, ob jetzt ein bisschen eine reaktionäre Stimmung ist, weil wir politisch, gesellschaftlich in der Defensive sind und weil all das, was als Emanzipation errungen wurde in den Kämpfen der letzten Jahrzehnte, unter Beschuss ist. Und da ist sicherlich die Verteidigung des Weltklimas ist ein neues Thema, aber die Verteidigung von internationalen Anliegen, die nicht nur jetzt im Grätzl und von einem Land übernommen werden können, sondern durch internationale Zusammenarbeit. Also Internationalismus ist ja ein Thema, das unmittelbar also mit der Frage des Klimas zu tun hat. Also meine Frage ist, ist zurzeit die Abwesenheit des Beginnergefühls so dominant, dass man sagen, es hat sich die reaktionäre politische Strömung auch auf die Kultur und die Kunst ausgewirkt?
Sozusagen, da wollte ich ohnehin auch dir, Eva, widersprechen, weil sozusagen Beginnergefühl heißt ja nicht nur, dass es die Möglichkeit zu irgendwas anderen und Neuen gibt, sondern das heißt ja auch, dass es eine Grundstimmung einer Gesellschaft gibt, dass das funktioniert, dass das morgen besser ist als das heute, und dass so etwas wie eine Wintergeschichte hinter einem ist. Ja? Und wenn du jetzt sagst, sozusagen der neue Fortschritt ist der Klimawandel, also der Klimawandel ist sicher nicht der Fortschritt, sondern allenfalls der Kampf gegen den Klimawandel und die technologischen oder Möglichkeiten zur Veränderung auch von Lebensführung und Alltag, die den Klimawandel bekämpft, haben wir da aber so ein großes optimistisches Grundgefühl in dieser Gesellschaft, das werden wir schon schaffen in den nächsten 4 oder 6 Jahren. Eher nicht. Also auch da hast du eher wie ein negatives Grundrauschen in unseren Diskursen, in unserer Welt, in unseren Gesellschaften. Also in dem Sinn hat dieser Fortschrittsgeist nicht den alten Fortschrittsgeist ersetzt. Ja,
es gibt keinen alten Fortschrittsgeist, von was sprichst du?
Das ist jetzt eine politische Frage, das ist jetzt natürlich auch mehr eine politische Frage und weniger eine Frage des Buchs, also eine Frage
Nein, es ist schon eine Frage
des Buchs. Verarbeitung, aber natürlich reagiert auch die Kunst mit ihrer Themensetzung und mit ihrer Verarbeitung auf die negativen Grundstimmungen. Also natürlich wird sie dystopisch, apokalyptischer. Wie soll sie auch anders, wenn das dystopische Grundgefühl eigentlich das Grundgefühl einer ganzen Gesellschaft ist? Sie kann sie natürlich nicht abkoppeln von den allgemeinen
Grundstimmungen. Wo siehst du diese apokalyptische Kunst?
Na, an vielen, vielen Stellen.
Also
du siehst es, wenn du Installationen hast über das Posthumane und der Mensch wird ausgeschalten und so weiter, die Übernahme von Technik, die Herrschaft übernimmt, Das ist nicht unbedingt das, was man unsere schöne Zukunftsausmalung
vorstellt. Aber genau das ist doch die Lächerlichkeit. Was heißt schön ist nicht? Kunst hat nicht die Funktion, schön zu sein. Und sie auch nicht auszudrücken.
Du hast ja nur gesagt,
aber deswegen ist sie nicht apokalyptisch. Deswegen ist sie nicht apokalyptisch.
Ja, ich werfe es ja auch niemandem vor.
Doch.
Nein, ich habe es niemandem vorgeworfen.
Natürlich.
Nein.
Du sagst, es gibt das Beginnergefühl nicht und man sieht es ja, es ist apokalyptisch. Apokalypse kann auch ein Beginnergefühl sein.
Ja, natürlich.
Da frage ich mich,
es ist generell apokalyptisches Gefühl, ist nicht was von dem man her erwartet, dass irgendwie was Positives rauskommt. Ne? Ich habe jetzt noch eine Frage, kulturelle Aneignung, eine ganz aktuelle sozusagen Diskussion, die jetzt ganz konkret an einem Beispiel von 2 Büchern über Karl May, Winnetou, die zurückgezogen wurden vom Verlag, weil es da zumindest die Sorge gegeben hat, dass es Proteste geben könnte, dass durch die Ureinwohner Nordamerikas in beeinträchtigt werden, falsch dargestellt werden, beleidigt werden oder sonst was. Jetzt kulturelle Aneignung ist eigentlich ein ständiges Thema, also der überhaupt der kulturellen Entwicklung. Ohne die geht es eigentlich gar nicht, nämlich Befruchtung von verschiedenen, dass verschiedene Kulturkreise, verschiedene Kunstrichtungen aus verschiedenen Teilen der Welt sich gegenseitig aneignen, bestimmte Erfahrungen. Wie groß ist diese Tendenz? Ja, man muss kulturelle Aneignung stoppen, verhindern, im Namen eines Respekts vor Minderheiten. Und wie gefährlich ist es, Matthias?
Wo soll man da anfangen? Vielleicht um ein historisches Beispiel zu nehmen. Also ein wesentlicher Kritik am Kubismus, an der Skulptur am Beginn des 20. Jahrhunderts ist ja genau die Plünderung afrikanischer Kunst durch die Pariser Avantgarde. Das ist irgendwie so ein Argument, das mir total up-to-date erscheint. Und wenn man jetzt auch in die Albertina zum Beispiel geht, zu einer Modigliani-Ausstellung, ist das kein Thema. Das heißt, es gibt einen totalen Nachholbedarf. Und ähnlich würde das bei vielen Diskussionen, auch jetzt, wenn es jetzt um die indigenen Bevölkerungen Nordamerikas geht, würde da auch von einem eklatanten so Wissensmangel und einer zu geringen Auseinandersetzung mit dem, und da geht es nicht um kulturelle Aneignung, da geht es um Ethnozid, da geht es um die Auslöschung eines kulturellen Gedächtnisses, das in Nordamerika in einem unglaublichen Maße stattgefunden hat. Und die eigentliche Schweinerei liegt ja darin, dass man die Kultur jener Menschen, die man eigentlich vernichtet hat, dann sozusagen so aus Entertainment-Gründen oder aus Bildungsgründen, um die jungen Amerikaner zu fitten Pfadfindern und Pfadfindern heranzuziehen, auch noch sozusagen ausgebeutet hat. Also die Diskussion erscheint über kulturelle Aneignung erscheint mir höchst sinnvoll, und ich freue mich darüber, dass der Philo-Indianismus eines Karl Mays hergenommen wird, um die darin versteckten, sozusagen so, die rassistische Aneignung indigener Kultur irgendwie mal neu zu diskutieren.
Herr Blimmeringer, sehen Sie es ähnlich?
Naja, kulturelle Aneignung, ich switche immer zwischen Sie und Du mit Ihnen, ich bleibe jetzt beim Du, ja. Ist ja nicht einfach, dass man kulturell was übernimmt. Ja? Also wenn wir Pizza essen, ist es keine kulturelle Aneignung, weil es geht natürlich immer um ein Herrschaftsverhältnis in der kulturellen Aneignung. Und das heißt immer, dass sozusagen dominante Gesellschaften, andere Gesellschaften, die eben Afrika, Kolonialsituation, USA, das kann man jetzt weiterhin, sich diese Kultur aneignen. Es geht ja nicht darum, dass Ethnien, die unterdrückt sind, sich sozusagen Herrschaftskulturen aneignen. Das ist ja eine falsche Interpretation des Begriffs kulturelle Aneignung. Ja? Also das wird ja dann immer so etwas dumpfduselig in die Diskussion geworfen. Ja, wir essen ja Pizza und wir essen ja Chinesisch oder irgend so ein Blödsinn. Ja? Und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, zu sehen, was kulturelle Aneignung wirklich ist. Nämlich so, wie der Matthias es jetzt am Beispiel der Indigenen in Nordamerika oder den USA, aber auch, muss man sagen, der Indigenen in Portugal, ja, also das ist sozusagen aus auf der anderen Seite ja auch, wo sozusagen nochmal das ja immer noch kein Thema eigentlich ist, ja, sozusagen in Mittel- und Südamerika, die Indigenen, weil das natürlich dann, wenn man so will, wieder ein Herrschaftsdiskurs ist, zu sagen Nordamerika oder USA, ja, also wenn man sich das sozusagen für Mittel- und Südamerika anschaut, ist ein bisschen, poppt immer auf, wenn man so will, mit der Federkrone, aber das ist sozusagen so eine singuläre Situation, wieder was anderes, ja, aber natürlich muss man das thematisieren, und ich meine, es ist völlig absurd, im Jahr 2022 diese Kinder-Karl-May-Geschichte zu machen, ohne nur einen Gedanken daran zu verschwenden, was das bedeutet. Also diese Entkontextualisierung von wie soll ich sagen, gesellschaftlichen Zuständen, die es eigentlich gibt, das macht mich manchmal sprachlos. Also, dass die überrascht sind, dass da jetzt eine Diskussion gibt, denke ich mal, also auf Wiener gesagt, seid ihr angerennt.
Aber ist das nicht ethnische Regression, wenn man sagt, dass eine Popband, die Dreadlocks hat, ja, soll nicht auftreten oder
ich,
so?
Ich würde erstens mal sozusagen, die Karl-May-Debatte hat eigentlich mit kultureller Anwendung wenig zu tun, weil Karl May ist...
bitte nicht dieses Argument, das
darf
ist
jetzt einmal ausreden? Das hat mit kultureller Aneignung nichts zu tun, weil Karl May ist kolonialistischer Blick. Ja? Da wird wenig von der indianischen und indigenen Kultur importiert, sondern ganz im Gegenteil, der kolonialistische Blick sozusagen gefeiert. Ja? In den Büchern natürlich mehr als in den klischeehaft weichgespülten Filmen. Ja? Also die Bücher, ich verstehe ja gar nicht, warum hätten nur jemand, kann man ja eh nicht mehr lesen. Ja? Und natürlich ist es absurd, das heute aufzulegen. Die Frage ist dann eher, natürlich dürfen die das auflegen, ich hätte es nicht gemacht, aber wenn ich es auflege, muss ich es auch nicht zurückziehen. Also all das darf sein, aber ich kann es auch kritisieren. Ja?
Ist ja vielleicht ein interessanter Punkt, eben diese, weil du das auch angesprochen hast, von, also sozusagen das regressive Moment, dass sich jeder halt in seiner Befindlichkeit gestört fühlen kann und dann zu nach Verboten ruft oder, keine Ahnung, das Konzert abbläst. Das geht ja eigentlich an der Sache vorbei. Nicht? Sozusagen so seit die UNESCO sich mit kulturellem Erbe beschäftigt, ist ja sozusagen so mit der kulturellen Aneignung immer auch ein juristischer Diskurs verbunden. Es geht um Copyrights praktisch. Nicht?
Ja, aber deswegen wollte ich das jetzt mit Karl May, ja, da geht es da eben nur sehr am Rande darum. Das ist kolonialistische Propaganda im Grunde genommen, um es jetzt ganz hart zu formulieren. Die darf aber übrigens auch sein als Unterhaltung, ich darf es aber auch kritisieren. Also wenn ich das schon auflege, hätte ich es nicht zurückgezogen, ja, ehrlich gesagt. Also wenn ich schon so deppert bin, dass ich es im Jahr 2022 auflege, dann muss ich den Shitstorm auch aushalten und so weiter und so fort.
Das ist der Ravensburger
also Verlag. Diese, dass da vermischt wird Kritik und Verbot, das ist ja schon das erste Problem. Also kritisieren muss man das auf jeden Fall. Verbieten soll man gar nichts, weil es darf in unserer Gesellschaft dafür Blödsinn passieren. Das zweite ist natürlich das mit der kulturellen Aneignung generell im Sinne von der gegenseitigen Befruchtung und Inspirierung ausblendend quasi Machtungleichgewichte. Ja? Das ist natürlich ein schwieriges Problem, deswegen, weil die kulturelle Inspirierung und Befruchtung ist immer gut. Die Machtungleichgewichte kannst du nicht vollständig ignorieren. Du sollst sie thematisieren, völlig klar. Aber du kannst nicht sagen, überall dort, wo es ein großes oder vielleicht sogar ein kleines Machtgleichgewicht, Ungleichgewicht gibt, darf sich nur der Ohnmächtigere was schnappen und der Mächtigere nicht. Ja, das ist ja auch vollkommen absurd. Das geht ja vorbei auch an der Interesse, an der Neugier der Leute. Ich komme jetzt gerade von der Documenta, die aus wiederum anderen Gründen in der Debatte ist, aber die ein großes Feiern quasi der Kultkunst des globalen Südens ist. Also es ist wie ein Protestfestival irgendwie. Und natürlich gehen die Menschen dorthin, um sich's anzuschauen. Sie interessieren sich dafür und die einen oder anderen werden es in ihre Sehweisen und Sprachformen oder auch Künstler integrieren. Ja? Und
sich nicht
sich nicht die Frage stellen, bin ich jetzt sozusagen symbolisch oder auch materiell mächtiger als der andere. Deswegen gibt es ja die Documenta, deswegen sind ja die Künstler auch dorthin gekommen. Ja? Also das wäre vollkommen absurd, zu sagen, wir brauchen da so eine neovölkische Haltung. Jeder soll seine eigene Kunst machen, aber ja nur ja nichts von der Kunst anderer übernehmen.
Aber da muss ich was sagen, Documenta ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil natürlich geht es da nicht um eine kulturelle Aneignung, aber da in dem Zusammenhang, und dort findet die Debatte, wie wir wissen, nicht statt, geht es ja auch um den Kunstmarkt. Und in dem Moment, wo sich das monetarisiert, ist die Debatte schon wieder weg. Also das heißt, wenn die Kunst des globalen Süden, was immer das sein soll, lassen wir das mal offen irgendwie, auf der Documenta präsentiert wird, heißt das auch, sie wird letztlich Teil des Kunstmarkts und verkauft und gekauft. Ja? Und in dem Moment, wo sie gekauft wird und die Preise am Kunstmarkt bekommt, ist diese Frage mit kultureller Aneignung sehr nachrangig, also kulturelle Aneignung in dem hierarchischen Sinn, wie ich es verstehe. Und dann geht es sozusagen darum, dass es nicht um kulturelle Aneignung geht, sondern schlicht und ergreifend um den Markt.
Das war ein kulturpolitischer Podcast. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Eva Blimlinger, bei Robert Miesig und bei Matthias Tussini fürs Mitmachen. Miesigs Buch mit dem Titel Das große Beginnergefühl können Sie selbstverständlich über den Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Kultur und Kulturpolitik wird großgeschrieben im Falter, jede Woche genau genommen. Ein Abonnement des Falter hält Sie auf dem Laufenden. Alle Informationen finden Sie unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.